Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Mit Matthias Friebe. Schönen guten Abend. Der 2. September 2022 geht in die Geschichte ein. An diesem Abend endete eine der bemerkenswertesten Sportkarrieren. Serena Williams verabschiedete sich von der Tennisbühne, ist raus bei den US Open. Gleich unser Thema, genau wie die Basketball-EM. Nach dem zweiten Erfolg für das deutsche Team konnte ich mit einem der auffälligsten Spieler bisher sprechen, mit Johannes Thiemann. Außerdem geht es um Milliardenausgaben in der Premier League, den Überraschungstabellenführer in der Fußball-Bundesliga, die WM-Qualifikation für die Nationalmannschaft der Frauen und die Auswirkungen der Energiekrise auf den Sport. Und ganz am Ende, da hören Sie eine Stimme, die Sie aus dem Fernsehen kennen, der langjährige ZDF-Wettermoderator Gunter Thiersch. Warum wir mit ihm sprechen? Er hatte eine Rolle bei der Eröffnungsfeier der Sommerspiele von München vor 50 Jahren. 92 zu 82, das sind die Zahlen des Basketballtages. Bei der Europameisterschaft hat das deutsche Team heute in Köln auch die zweite Partie gewonnen, auch wenn der Start gegen Bosnien-Herzegowina nicht ganz so rund lief wie noch gegen Frankreich. Jakob Rüger berichtet.
Nichts war zu sehen von der starken Leistung aus dem Eröffnungsspiel gegen Frankreich. Deutschlands Defensive zu löchrig und offensiv die DBB-Auswahl mit zu vielen Ballverlusten. Bosnien dominierte die ersten beiden Viertel. Bundestrainer Gordon Herbert fand zur Pause die richtigen Worte. Seine Mannschaft plötzlich mit einer ganz anderen Körpersprache und einem 18-0-Lauf. Die Führung gab aber nur kurz Sicherheit. Bosnien ließ sich im letzten Viertel nicht entscheidend abschütteln. Deutschland kämpfte und brachte das Spiel, angeführt von Spielmacher Dennis Schröder, über die Zeit. Der 92 zu 82 Sieg gegen Bosnien-Herzegowina war der zweite Erfolg im zweiten Spiel für die DBB-Auswahl bei dieser EM.
Und kurz nach dem Spiel konnte ich mit Johannes Thiemann sprechen. Heute mit 14 Punkten wieder eine sehr auffällige Leistung. Seine Einschätzung zum bisher erfolgreichen Turnierstart.
Ja, bis jetzt läuft es ganz gut. Also sind wir froh, dass wir jetzt die ersten Spiele gewinnen konnten.
Heute war es in der ersten Halbzeit ein bisschen schwierig. Da haben Sie sich schwer getan gegen Bosnien. Und dann ging im dritten Viertel so gut wie alles. Was hat Ihnen der Bundestrainer gesagt?
Ja, einfach, dass wir physischer spielen sollen. Und ich glaube, das haben wir im zweiten Durchgang auf jeden Fall deutlich besser hinbekommen. Ich glaube, in der ersten Halbzeit waren wir auch ein bisschen nervös. Weil wir haben uns nicht gewusst, das Spiel ist sehr wichtig für uns. Das haben wir in der zweiten Halbzeit dann deutlich besser gemacht.
Gegen Frankreich waren Sie ja als vielleicht kleiner Außenseiter gehandelt, gegen Bosnien dann heute eher als Favorit. Hat es die Aufgabe nochmal schwieriger gemacht?
Definitiv. Also es ist leichter als Underdog zu spielen, da hast du weniger Druck. Und heute war natürlich mehr Druck da. Klar, wir waren, glaube ich, der Favorit in dem Spiel. Und ich glaube, das haben wir auch in der ersten Halbzeit, hat man das auch ein bisschen gemerkt, dass wir damit gestruggelt haben. Aber wie gesagt, zweite Halbzeit haben wir das deutlich besser gemacht und konnten das Spiel dann doch gewinnen.
Wie wichtig sind bei diesem Turnier die Fans in der eigenen Halle heute? Wieder 18.000 in Köln.
Ja, unglaublich. Also unglaublich wichtig. Also gerade wenn man mal eine schlechte Phase hat, dass das Team da so unterstützt wird, das ist echt genial. Und das gibt uns sehr viel Energie.
Der Bundestrainer Gordon Herbert hat gesagt, er will bei diesem Turnier mit Ihnen als Team Deutschland wieder auf die Basketball-Landkarte setzen. Was heißt das denn genau?
Naja, ich glaube, dass einfach mehr Aufmerksamkeit auf den Sport gelenkt wird und dass wir auch zeigen können, wir sind einer der Nationen, die auch vom Basketball lebt und da auch erfolgreich spielen können.
Aufmerksamkeit gab es eine ganze Menge nach dem Frankreich-Spiel. Der Bundespräsident saß auf der Tribüne, sogar der Bundeskanzler hat nachher Glückwünsche geschickt. Hilft das, dass Sie das Gefühl haben, da ist das ganze Land, was jetzt zuguckt und mitfiebert?
Auf jeden Fall. Das ist eine unglaubliche Hilfe für uns. Das macht uns natürlich auch alle stolz, dass das so verfolgt wird. Und wir versuchen einfach unser Bestes, das auf dem Feld einfach zurückzuzahlen, diese ganze Unterstützung. Wir sind jetzt happy, dass wir die ersten Spiele gewonnen haben. Aber wir haben noch größere Ziele.
Morgen geht es schon weiter gegen Litauen. Vor dem Turnier und auch jetzt hoch gehandelt eigentlich. Schwieriges Spiel. Was erwarten Sie von dieser Partie?
Ja, wird tough. Ich glaube, wird wieder ausverkauft sein. Und da werden auch mit Sicherheit viele litauische Fans in der Halle sein. Also das wird eine ganz, ganz heiße Kiste, ganz viel Stimmung wird drin sein im Spiel. Plus, sie sind einfach super besetzt. Haben jetzt ihr erstes Spiel verloren. Also von daher sind sie auch schon ein bisschen im Zugzwang. Also es wird definitiv ein toughes Spiel.
Sie können dagegen mit einem Sieg sogar schon aus eigener Kraft jetzt schon das Achtelfinale klar machen, was in dieser als Todesgruppe gehandelten Gruppe B ja am Anfang gar nicht so abzusehen war. Gibt das nochmal zusätzliche Motivation?
Auf jeden Fall. Also wir wollen nach Berlin und wenn wir das morgen schon klar machen können, wäre das natürlich super. Gibt nochmal extra Motivation. Aber auch so, wir wollen das Spiel gewinnen, wir wollen weiter erfolgreich spielen und das ist das Ziel.
Apropos Berlin, viel ist auch die Rede von einer Alba-Berlin-Reihe, von dem Block, zu dem Sie ja auch gehören, oder auch Franz Wagner oder Mao Dolo. Können Sie uns ein bisschen erklären, wie wichtig diese Eingespieltheit ist auf dem Platz?
Ja, das ist extrem wichtig. Also ich glaube, man sieht ja auch, dass von der Bank auch viel ein großer Push kommt. Man merkt einfach, dass wir uns sehr gut verstehen auf dem Feld. Das kommt natürlich auch neben, auch abseits des Feldes, verstehen wir uns sehr gut. Aber das ist auch eine Sache, die generell unser Team einfach sehr stark macht. Natürlich freut es mich, mit den Berliner Jungs auf dem Feld zu stehen und so competen zu können.
Also wenn der Teamgeist stark sind, der Bundestrainer hat gesagt, die Bank war gegen Frankreich outstanding, also absolut überragend. Ist das nicht nur der Teamgeist, sondern auch eine Ausgeglichenheit, was die Stärke der Spieler angeht?
Auf jeden Fall. Das ist, wie gesagt, wir haben ein sehr tiefes Team. Jeder kann da produzieren und das ist was, was uns sehr stark macht. Und da freuen wir uns sehr drüber.
Sagt Johannes Thiemann nach dem zweiten Sieg im zweiten EM-Spiel der deutschen Basketball-Nationalmannschaft. Morgen geht es dann gegen Mitfavorit Litauen. In der Nacht deutscher Zeit, am Freitagabend New York-Zeit, da endete auf dem Center Court der US Open von Flushing Meadows eine der größten Tenniskarrieren aller Zeiten. Eine Dreisatzniederlage in der dritten Runde war das letzte Spiel von Serena Williams und Tim Brockmeier war dabei.
This is how legends are made. So werden Legenden gemacht. Der Titelsong dieses Drittrunden-Matches zwischen Ilja Tomjanovic und Serena Williams. Und was dann 3 Stunden lang folgte, war tatsächlich legendär. Ein fast episches Match, 3 Sätze lang Spitzentennis von beiden. Einem letzten Match in der großen Karriere der Serena Williams absolut würdig. Die 23.000 Fans im Arthur Ashe Stadium wurden fast minütlich von ihren Sitzen gerissen. Serena Williams kämpfte, rannte, gab ihr absolut Bestes. Allein Ilja Tomjanovic war ein bisschen besser als die vielleicht größte aller Zeiten. Die Australierin behielt vor allem ihre Nerven im Spiel gegen die 23-fache Grand-Slam-Siegerin und das Publikum. Brauchte 6 Matchbälle. Now a 6th match point. Und dann war es da, das Karriereende der Serena Williams. Nach über 20 Jahren Profitennis, insgesamt 319 Wochen an der Spitze der Weltrangliste, war sie vorbei, diese beispiellose Karriere. Und während Serena nach dem Match ins Publikum winkte, stehende Ovationen bekam, stand die Siegerin Tomjanovic ein wenig verloren am Rand.
I'm feeling really sorry just because I love Serena just as much.
Es tut mir wirklich leid, denn ich liebe Serena genauso wie ihr, sagte sie noch auf dem Platz. Sie hat so viel fürs Tennis getan, sie ist einfach die Größte aller Zeiten.
She's the greatest of all time.
Und Serena? Die richtete natürlich auch noch ein letztes Mal ein paar Worte an das Publikum in ihrem Stadion. Dort, wo sie 1999 als 17-Jährige ihren allerersten Grand-Slam-Titel holte.
Thank you, Daddy. Thanks, Mom. Oh my God.
Danke Papa, danke Mama. Ich habe meinen Eltern alles zu verdanken und ich wäre nicht Serena, wenn da nicht Venus wäre.
I wouldn't be Serena if there wasn't Venus. So, thank you, Venus.
Der emotionale Abschied von Serena Williams mit dem Dank an ihre Schwester. Ein würdiger Moment zum Ende dieser langen Karriere mit 23 Einzel- und insgesamt 39 Grand-Slam-Titeln, findet Jürgen Kalver.
Es ergibt sich bereits aus dem kleinen Einmaleins des Sports. Da nur wenige Athletinnen und Athleten jahrelang ihre Disziplin dominieren, kommt es nur selten zu solch hochemotionalen Momenten wie den vom Freitagabend in New York. Mehr als 20.000 enthusiastische Zuschauer waren im Stadion dabei und mehrere Millionen verfolgten das Geschehen live im Fernsehen oder im Stream. Serena Williams, die beste und erfolgreichste Tennisspielerin der letzten 20 Jahre, die mit einem mitreißenden Match ihre Karriere beendete. Zwischendurch sah es so aus, als könnte die Amerikanerin mit fast 41 Jahren die Zeit anhalten und den angekündigten Abschied um wenigstens ein weiteres Duell hinausdehnen. Das gelang nicht. Sie verlor die Begegnung in 3 Sätzen, aber am Ende ziemlich klar. Trotzdem wirkte diese Niederlage wie ein Triumph, als Serena, aufgewachsen in ärmsten Verhältnissen, im Interview auf dem Center Court daran erinnerte, dass ihre ungewöhnliche Erfolgsgeschichte nicht nur auf ihrer eigenen Begabung und ihrem persönlichen Ehrgeiz beruht. Sie nannte ihre Eltern, darunter Vater Richard, einst die treibende Kraft, aber inzwischen zu gebrechlich, um nach New York zu reisen. Und sie nannte Venus, die im Arthur Ashe Stadion in der Loge saß. Die ältere Schwester hatte wie ein Eisbrecher selbstbewusst und stoisch die vielen Vorbehalte plattgemacht, die den beiden Ausnahmetalenten in jungen Jahren entgegengebracht wurden. Sie verdrückte dabei ein paar Tränen. Sich auf solche Weise feiern und ein enormes Publikum weltweit teilhaben zu lassen, das vermag nicht jeder. Steffi Graf etwa, ebenfalls eine der ganz großen Figuren der Tennisgeschichte, trat 1999 bei einem Turnier in Kalifornien auf verstohlene Weise ab, ohne die Fans einzuweihen. Der Plan dazu reifte bereits bei der Anreise und als sie auf dem Platz stand, wusste sie, das war's. Das war so klar, wie es nur sein konnte, sagte sie Jahre später. Ihr war es klar. Und so stieg sie angeblich verletzt aus dem ersten Match aus und trat nicht wie eine Sportlerin von historischem Zuschnitt von der Bühne ab, sondern schlich sich einfach davon. Umso besser, dass es Ikonen gibt, die aus solchen Momenten etwas machen, die sich und das Publikum daran erinnern, dass selbst der hochkommerzielle Sport von heute im Idealfall mehr bieten kann als ungeheure Athletik, technisches Können und spannenden Wettkampf. Seine Galionsfiguren können Vorbilder und Inspirationsquelle sein und können sogar ihre Auftritte in Gemeinschaftserlebnisse verwandeln. Und zwar nicht nur, wenn sie gewinnen, sondern auch dann, wenn es Zeit für sie wird, zu gehen.
Ein Kommentar von Jürgen Kalver zum Ende der Karriere von Serena Williams. Tausende Fans in Frankfurt. Vor wenigen Wochen großer Empfang für die Fußball-Vize-Europameisterinnen. Die ganz große Aufmerksamkeit. Und heute? Da findet das WM-Qualifikationsspiel in der Türkei Samstagnachmittag um 14.45 Uhr statt. Kaum eine Wahrnehmungschance gegen die Männer-Bundesliga. Seit heute ist dann auch noch klar, durch das 3:0 qualifiziert sich das deutsche Team für die WM kommendes Jahr. Christopher Klein.
Dieses Spiel war nicht gerade das reinste Vergnügen für Kapitänin Alexandra Popp und die DFB-Frauen. 30 Grad im Stadion von Bursa und sehr, sehr tief verteidigende Türkinnen. Aber am Ende zählte eben nur die vorzeitige WM-Qualifikation.
Wir haben uns das vorgenommen. Es war jetzt echt ein hartes Stück Arbeit. Wir hatten schon nicht so das Spieltempo, wie wir es uns gerne erhofft hätten, was jetzt auf dem Platz nicht so einfach war. Aber ich glaube, mit dem ersten Tor dann, Gott sei Dank, war dann ein bisschen die Wogen geglättet. Und wir sind sehr, sehr glücklich.
Der Knoten platzte erst nach knapp einer Stunde durch einen verwandelten Handelfmeter von Felicitas Rauch. Anschließend sorgten Clara Bühl und die eingewechselte Lea Schüller für den 3:0 Endstand. Für Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg war es nicht verwunderlich, dass knapp 5 Wochen nach dem unglücklich verlorenen EM-Finale nicht alles geklappt hat.
Wir merken einfach, wir sind noch nicht wieder im Wettkampfrhythmus. Und der Gegner hat es auch besser gemacht als im Hinspiel, hat sehr, sehr tief verteidigt, sehr leidenschaftlich verteidigt, ist aber zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, auch ein bisschen schwierig gewesen, das jetzt so ins Tempo zu kriegen, wie wir es eigentlich gewollt hätten.
Trotzdem steht unter dem Strich die vorzeitig gesicherte Teilnahme an der WM im kommenden Sommer.
Und dann kommen wir jetzt zu den Männern in Sport am Samstag, 5. Spieltag und das Topspiel Union Berlin gegen Bayern München. Vor dem Spieltag 2. gegen 1. Tabea Kunze berichtet von der Alten Försterei.
Die Eisernen gingen in der 12. Minute in Führung. Nach einem Trimmelfreistoß versenkte Becker den Ball volley im Tor. Nur 3 Minuten später glich Nationalspieler Kimmich per Flachschuss im Anschluss an eine Ecke aus. Im Anschluss kontrollierten die Bayern das Spiel, hatten fast 80% Ballbesitz, doch mit ihren Torchancen scheiterten sie immer wieder am starken Keeper des 1. FC Union, Frederik Renault. So bleiben die Bayern das 2. Ligaspiel in Folge sieglos. Der 1. FC Union ließ sich von den begeisterten Fans im ausverkauften Stadion an der Alten Försterei für den Punkt gegen den Rekordmeister feiern.
Der Abgang von Robert Lewandowski, aber auch die spektakulären Neuverpflichtungen von Matthijs de Ligt oder Sadio Mané. Vor allem die Bayern dominierten die Schlagzeilen dieses Transfersommers. Seit Donnerstag ist das Transferfenster jetzt aber zu. Erst im Winter können wieder Spielerwechsel über die Bühne gehen. Auffällig ist auch, im 3. Jahr der Pandemie, in vielen Ländern geht es immer noch deutlich defensiver zu, weniger Ausgaben als zuvor. Nur in England nicht. Dort, wo das meiste Geld ist, wird es mit mehr als nur beiden Händen ausgegeben. Henrik Buchheister berichtet.
Big breaking news. It is finally done. Manchester United have now completed the transfer of Antony from Ajax. He signed a contract until 2027, but like Manchester United often do, there is the option of an additional year. It's 85.4 million. That's the fee.
85,4 Millionen Pfund hat sich Manchester United den brasilianischen Flügelstürmer Antony von Ajax Amsterdam kosten lassen. Das sind umgerechnet fast 100 Millionen Euro. Antony ist der teuerste Spieler der gerade zu Ende gegangenen Transferphase und einer der teuersten Fußballer überhaupt. Das Bemerkenswerte an der hohen Ablösesumme? Antony ist kein gestandener Profi, kein Superstar, sondern ein 22 Jahre altes Talent, das sich auf der großen Bühne erst noch beweisen muss. Ob er dem abgestürzten englischen Rekordmeister Manchester United dabei hilft, wieder um Titel mitzuspielen? Ob die 100 Millionen Euro gut investiert sind? Schwer zu sagen. Allerdings spielt Geld im englischen Fußball schon lange keine Rolle mehr. Das hat die Transferphase einmal mehr bewiesen. Die Clubs der Premier League haben so viel Geld ausgegeben wie noch nie. Laut Transfermarkt.de umgerechnet mehr als 2,2 Milliarden Euro. Das ist in etwa der Betrag, den die Vereine der Bundesliga, der italienischen Serie A, der spanischen La Liga und der Ligue 1 in Frankreich zusammen in neue Spieler gesteckt haben. In anderen Ländern muss gespart werden wegen den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Die englischen Vereine dagegen leisteten sich im Sommer einen beispiellosen Kaufrausch. Das liegt vor allem an den viel größeren TV-Einnahmen, vor allem international, erklärt Kieran Maguire von der University of Liverpool. Er ist in England ein angesehener Fachmann für Fußballfinanzen.
In den anderthalb Saisons, die durch die Corona-Pandemie am stärksten beeinträchtigt wurden, hatte die Premier League dadurch praktisch eine Versicherung. Sie ist weniger abhängig von Zuschauereinnahmen. Insgesamt generiert sie nur 14% des Umsatzes auf diese Weise. Das ist weniger als in anderen europäischen Ländern.
Neben den lukrativen Fernsehverträgen profitiert die Premier League von reichen Eigentümern, die Geld in die Vereine pumpen. Manchester City und Newcastle United werden praktisch von Staaten finanziert. Der FC Chelsea von Trainer Thomas Tuchel hat gerade den Besitzer gewechselt. Ein US-amerikanisches Konsortium um den Geschäftsmann Todd Boehly löste den russischen Oligarchen Roman Abramowitsch ab. Chelsea investierte in diesem Sommer das meiste Geld aller Vereine im europäischen Fußball. Mehr als 275 Millionen Euro. Selbst hinter Aufsteiger Nottingham Forest steht ein reicher Eigentümer. Der Club kaufte sich fast einen komplett neuen Kader zusammen und gab dafür mehr Geld aus als der FC Barcelona oder Paris Saint-Germain. Der Kampf um die begehrten Champions-League-Plätze und um den Klassenerhalt führt dazu, dass sich die englischen Clubs auf dem Transfermarkt immer weiter überbieten.
Ob man sich für die Champions League qualifiziert oder nicht, kann pro Saison einen Unterschied von mehr als 100 Millionen Euro bedeuten. In der Premier League konkurrieren praktisch 6 Vereine um 4 Champions League Plätze. Sie werden dazu ermutigt, viel Geld auszugeben.
Erklärt Fachmann Maguire von der University of Liverpool. Für viele andere Vereine geht es vor allem darum, überhaupt in der Premier League dabei zu sein.
Wenn Clubs aus der Premier League absteigen, fallen die Einnahmen um 70 bis 80 Millionen Euro. Deshalb haben auch die Vereine am Ende der Tabelle einen Anreiz, sich finanziell zu verausgaben, wenn sie dadurch den Abstieg verhindern.
Die finanzielle Überlegenheit der Premier League ist ein Problem für die Bundesliga und andere Ligen, weil sie Jahr für Jahr viele ihrer besten Spieler an englische Clubs verlieren. Der Wechsel von Erling Haaland von Borussia Dortmund zu Manchester City ist nur ein Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit. Auch in der Champions League zeichnet sich eine englische Dominanz ab. In den vergangenen 4 Saisons gab es 2 rein englische Endspiele. Experte Kieran Maguire meint, dass die Vereine aus Spanien, Italien, Frankreich und Deutschland unpopuläre Maßnahmen treffen müssen, um gegen die Finanzkraft der Premier League anzukommen.
I don't think we've seen the end of a Super League concept.
Ich glaube nicht, dass wir schon das Ende eines Super League-Konzepts gesehen haben. Das wäre dann wahrscheinlich ein kontinentaleuropäischer Wettbewerb ohne die Clubs der Premier League. So könnten die großen Vereine vom europäischen Festland regelmäßiger gegeneinander spielen. Das würde helfen, die finanziellen Unterschiede zwischen der Premier League und Ligen wie La Liga, der Bundesliga und so weiter zu reduzieren.
Which will help to reduce the difference between Premier League income and that of the likes of La Liga, the Bundesliga and so on.
Wir kommen zurück in die Bundesliga. Aufsteiger Schalke 04 verpflichtete am sogenannten Deadline Day mit Kenan Karaman noch seinen 17. Neuzugang. Ausgaben für alle Spieler zusammen keine 8 Millionen. So viel zu den Dimensionen. Heute in Stuttgart reichte es für Schalke zu einem 1:1, wie Detlef Lindner berichtet.
Es bleibt dabei, Stuttgart und Schalke warten weiter auf den ersten Saisonsieg. In einer abwechslungsreichen Partie vor knapp 50.000 Zuschauern gingen die Gastgeber durch einen abgefälschten Führigschuss nach knapp 20 Minuten mit 1:0 in Führung. Die schnelle Antwort von Schalke zum 1:1 kam von Simon Terodde. Es war sein erster Saisontreffer. Welche Erlösung. Als Stuttgarts Wagnermann nach einer guten Stunde dann gelb-rot sah, war Königsblau durch die Möglichkeiten von Bülter, Kraus und Salazar am ersten Dreier ganz nah dran. Schalke bringt sich also selbst um den erhofften Erfolg. Stuttgart holt glücklich sein 4. Unentschieden.
Der andere Aufsteiger startet auch dank erneut später Tore weiter erfolgreich. Bremen mit dem 3. Sieg heute 2:0 in Bochum. Burkhard Huppe.
Der VfL Bochum bleibt unten drin und Werder Bremen bleibt oben dran. Das steht fest nach diesem 0:2 der Bochumer gegen Werder Bremen. Es sah lange Zeit nach einem torlosen Remis aus und dann überschlugen sich in der Schlussphase die Ereignisse. Die Bochumer zunächst mit der vermeintlichen Führung wegen Handspiel zurückgeholt vom Videoassistenten. Dann führten die Bremer auf einmal mit 2:0. Doppelschlag von Füllkrug kurz vor dem Schlusspfiff war der Mittelstürmer zweimal zur Stelle. Der vermeintliche Anschlusstreffer von Masovic kam erstens zu spät und behielt zweitens ebenfalls keine Gültigkeit, weil es zuvor eine Abseitsstellung gegeben hatte. Also die Bochumer bleiben weiterhin ohne Punkt in dieser noch jungen Saison, während der Aufsteiger aus Bremen mit 8 Punkten nach 5 Spieltagen richtig zufrieden sein kann.
Beim Saisonauftakt der Bremer in Wolfsburg sorgte eine Polizeikontrolle für Aufregung. Der Verdacht auf Pyrotechnik bei den Bremern sorgte für eine umfangreiche Maßnahme und dafür, dass viele Fans erst gar nicht ins Stadion kamen. Inzwischen hat sich Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius entschuldigt und ein rechtliches Nachspiel wird dieser Einsatz auch haben. Thorsten Popper mit den Hintergründen.
Wir werden jetzt sogenannte Sichtkontrollen bei Ihnen vornehmen. Daraus können sich natürlich auch Durchsuchungsmaßnahmen ergeben. Und zwar der Sachen und der Personen.
Das ist ja wohl nicht wahr, oder?
Sollten Sie den Anweisungen der Polizei nicht Folge leisten, können die Maßnahmen auch mit Zwang durchgesetzt werden.
Ihr seid doch nicht ganz dicht.
Empörung und Verwunderung der Bremer Fans am ersten Bundesligaspieltag auswärts beim VfL Wolfsburg. Die Polizei kontrolliert damals direkt am Bahnhof alle ankommenden Anhänger auf Pyro.
Wir haben von 165 Betroffenen Rückmeldungen bekommen, die allesamt das Gleiche berichten. Intensive Kontrollen, teilweise bis auf die Unterhose oder mit Griffen in den Intimbereich.
Berichtet Wilko Zicht von der grün-weißen Fanhilfe. Er und andere unterstützen ehrenamtliche Anhänger bei rechtlichen Auseinandersetzungen mit der Polizei.
Und das alles halt ohne, dass irgendein Anlass bestanden hätte, der das hätte erklären können. Das ist natürlich ein Umgang mit Gästefans, gerade zu Saisonbeginn, der auf keinen Fall einreißen sollte. Und darum haben wir da ganz laut die Stimme erhoben, dass es so nicht geht.
Szenekundige Beamte aus Bremen hatten im Vorfeld der Partie die zuständige Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt gewarnt. Sie wiesen auf eine hohe Wahrscheinlichkeit des Mitführens und des Abbrennens von pyrotechnischen Gegenständen durch Angehörige der Bremer Ultragruppierungen hin. Damit sah sich die Polizei in Wolfsburg legitimiert. Pyros wurden bei den Kontrollen aber nicht gefunden. Inzwischen werden die Vorgänge an diesem ersten Spieltag anders bewertet. Das niedersächsische Innenministerium teilte per Pressemitteilung zu der Polizeimaßnahme mit:
Dafür lagen in dem konkreten Fall nicht die notwendigen Voraussetzungen vor, weder im Hinblick auf die Gefahr der Verwendung von Pyrotechnik im Stadion noch hinsichtlich möglicher körperlicher Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden Fangruppen.
Schon im Vorfeld des Fußballspiels ist es zu komplett unterschiedlichen Bewertungen der Gefahrenlage gekommen, wie eine schriftliche Unterrichtung der niedersächsischen Regierung an den Landtag deutlich macht. Als sogenanntes Rotspiel stufte die Polizeiinspektion die Partie ein. Beide Fanlager stünden sich rivalisierend gegenüber. Laut eigener Aussage hat die Polizei auch den gastgebenden VfL Wolfsburg über die Einstufung als Risikospiel informiert. Der Klub hingegen hielt die Partie für unbedenklich. Genau wie der SV Werder Bremen, dessen Ultras wegen dieser Polizeimaßnahme am Bahnhof direkt kehrt gemacht und wieder nach Hause gefahren sind.
Das ist eine Entwicklung, die wir wirklich nicht gutheißen können,
sagte Werder-Präsident Hubertus Hess-Grunewald in der Halbzeitpause des Spiels auf Sky.
Denn man muss sich vorstellen, beide Clubs, der VfL Wolfsburg und Werder Bremen, hatten im Vorfeld eine Einschätzung der Sicherheitslage vorgenommen und hatten dieses Spiel als grün eingeschätzt. Wir haben das Ampelsystem grün, gelb, rot und das war ein Grünspiel. Und dass die Wolfsburger Polizei dann zu der Einschätzung kommt, es ist ein Rotspiel und muss im Vorfeld, ohne dass schon irgendwas passiert ist, solche gravierenden Maßnahmen treffen, da muss ich sagen, das ist außerordentlich bedenklich.
Ein politisches Umdenken forderte Hess-Grunewald für die Zukunft. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius hat sich für die Polizeimaßnahme schon einmal entschuldigt. Der hat sich die Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt bislang nicht angeschlossen. Auch ein Interview will dort niemand geben. Schriftlich teilt man auf Deutschlandfunk-Anfrage mit: Sollten weitere rechtsstaatliche Überprüfungen erforderlich sein, nehme das seinen verwaltungsgerichtlichen Gang. Wilko Zicht von der Bremer Fanhilfe will den Einsatz auf jeden Fall von einem Gericht überprüfen lassen.
Ist zumindest bisher nicht ersichtlich, dass die Polizei dort vor Ort verstanden hat, dass sie sich so nicht verhalten darf. Und auch wenn sie jetzt vielleicht ein bisschen Gras über die Sache wachsen lassen will, ist natürlich dann schon zu befürchten, dass sie bei nächster Gelegenheit zu ähnlich falschen Maßnahmen dann kommt. Und da wäre es dann schon hilfreich, wenn es ein klares Urteil des Verwaltungsgerichts gäbe, dass ihr das verbietet.
Beim nachfolgenden VfL-Heimspiel gegen Schalke 04 hat die Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt jedenfalls auf eine solche Maßnahme verzichtet.
Auch heute ist nichts dergleichen zu hören gewesen bei der Partie gegen Köln, was sich nicht verändert hat. Unter Niko Kovac bleibt der VfL weiter sieglos. Jörg Tegelhütter über die 2:4 Heimniederlage.
Dabei hatten die Gastgeber den besseren Start, gingen nach 100 Sekunden durch Metscher in Führung. Doch Köln drehte die Partie durch einen Treffer von Ljubicic, ein Eigentor von Ottavio und einen von Kainz verwandelten, berechtigten Foulelfmeter noch vor der Pause. Nach dem Wechsel wirkte der VfL über weite Strecken ideenlos, schöpfte aber nach Metschers Anschlusstreffer noch einmal kurzzeitig Hoffnung, die aber praktisch schon im Gegenzug durch ein Kontertor des eingewechselten Adamian endgültig erstickt wurde. Köln bleibt also unbesiegt in der Erfolgsspur. Wolfsburg hingegen taumelt nach der dritten Saisonniederlage in Richtung Abstiegsplätze.
Und dann kommen wir noch zum Tabellenführer. Ja, richtig gehört, wir haben den Bayern-Spielbericht schon gehört und auch Dortmund hat gestern gespielt. Neuer Tabellenführer ist der SC Freiburg mit Trainer Christian Streich.
Tabelle interessiert mich nicht. Schöne Momentaufnahme. Wir spielen am Donnerstag Europapokal. Das ist außergewöhnlich für uns als Verein und habe jetzt 12 Punkte gesammelt. Und das Ziel ist, dass der SC Freiburg in der ersten Bundesliga bleibt und Europapokal spielen kann. Wenn uns das gelingt, dann war es ein wunderbares Jahr.
Heute erstmal ein 3:2 Auswärtssieg in Leverkusen. Das Spiel fasst Jan Wochner zusammen.
Freiburgs Erfolgslauf geht weiter. Dabei war die erste Hälfte in Leverkusen schwach. Die Gastgeber dominant und mit der Führung durch Demir bei. Zur zweiten Hälfte dann stellte Freiburg taktisch um. Und danach drehte der Sportclub so richtig auf. Ginter und Gregoritsch drehten die Partie binnen 2 Minuten. Leverkusens Ausgleich durch Schick konterte Freiburg durch das Siegtor des eingewechselten Ritsu Doan. 4 Siege aus 5 Spielen bedeuten den besten Freiburger Saisonstart der Vereinsgeschichte und die Tabellenführung in der Bundesliga.
Im Abendspiel führt Frankfurt durch Tore von Kamada und Rode 2:0 gegen Leipzig. Und ich habe noch die Ergebnisse aus Liga 2. Paderborn erobert durch ein 1:0 gegen Magdeburg die Tabellenspitze zurück. Absteiger Fürth bleibt ohne Sieg, 2:2 gegen St. Pauli und keine Tore bei Regensburg gegen Kiel. Am Donnerstag ist die neue Energiesparverordnung der Bundesregierung in Kraft getreten. Der Aufschrei war groß im Sport, sollten vom Leuchtreklamenverbot von 22 Uhr bis 16 Uhr am Folgetag etwa auch LED-Banden in Hallen und Stadien betroffen sein. Dem ersten Schock folgte so etwas wie Entwarnung aus der Politik. Dennoch, die Sorgen vor dem Winter sind immens. Viele reden davon im Sport, es könnte existenzbedrohender werden als das erste Corona-Jahr. Und darüber konnte ich vor der Sendung mit dem Ökonomen Wolfgang Mennig sprechen, selbst Ruder-Olympiasieger. Seine Einschätzung?
Ich glaube, den Sportvereinen geht es gar nicht ganz so anders als fast allen von uns, auch den Haushalten. Das Problem ist, dass man nicht weiß, ob es 10 oder 20 oder 50% mehr Heizung oder Stromkosten werden. Und diese Unsicherheit, die lähmt uns alle.
Was sind denn die größten Probleme? Ist es die Inflation mit diesen astronomischen Raten? Sind es die Energiekosten? Sind es vielleicht auch Fans, die möglicherweise sparen könnten und auf Fanartikel oder Tickets zu kaufen verzichten würden?
Ja, das ist jetzt ein bisschen unterschiedlich, ob das Profisportarten in Anführungsstrichen, also da, wo Geld fließt, sind oder ob das normaler Breiten- und Amateursport ist. Bei den Profisportarten ist es tatsächlich so, sie haben auf der einen Seite steigende Kosten für Strom, Catering, alle Lieferanten, die sie haben. Sie können aber in der jetzigen Situation das nicht weitergeben an ihre Zuschauer in Form von höheren Ticketpreisen oder auch nicht an ihre Sponsoren. Das ist jetzt völlig der falsche Augenblick dafür. Ja? Sie kommen da im Bedrängnis.
Das heißt, es kann schon existenzbedrohend auch werden im Profisport.
Das wird mit Sicherheit bei irgendjemand zu Einsparungen führen. Es könnten auch vor allen Dingen die Spieler die Leidtragenden sein. Das ist ja mal das Variabelste in so einem Profisportverein, dass man halt dann neue Spieler nicht verpflichtet oder nur zu geringen Preisen verpflichtet oder auch den einen oder anderen ziehen lassen muss, ja.
Selbst in der Fußball-Bundesliga ist es ja eigentlich so, dass relativ viel Geld da ist oder genügend Geld da ist, dass man nicht auf Kante genäht ist so sehr, dass man sich über Energiekosten in der Regel Gedanken machen muss. Inzwischen denkt man aber auch da ganz anders. Dirk Zingler, der Präsident von Union Berlin, hat heute angeregt, in Zukunft vielleicht den Spielplan zu verändern und auf Winterspiele zu verzichten, um eben Kosten zu sparen.
Ja, man spart sicherlich das Flutlicht. Man spart auch in den Stadien natürlich in geringem Umfang Heizung. Ich glaube, das Hauptproblem, was die Fußball-Profi-Mannschaften haben werden, ist die Zuschauer. Wir erleben es auch jetzt noch, dass die Stadien noch nicht ganz so voll sind, noch nicht so nachgefragt sind wie vor der Corona-Zeit. Das ist noch eine gewisse Unlust da. Und jetzt ist doch der normale Fußballfan auch sehr verunsichert. Er weiß einfach nicht, was auf ihn zukommt an zusätzlichen Ausgaben. Und das führt dazu, dass man spart. Und da spart man da, wo es am einfachsten geht. Und das ist das Bier abends, das Taxifahren oder halt auch mal das Fußballspiel.
Heißt das, man wird es am Ende zwangsläufig merken, welchen Stellenwert dann wirklich Sport in der Gesellschaft hat, wenn nämlich dann möglicherweise der Gang ins Stadion eines der ersten Dinge ist, was ausfällt?
Naja, es gibt ja immer gute Möglichkeiten, den Gang ins Stadion zu ersetzen. Ich meine, die Spiele werden ja doch meistens irgendwie übertragen. Es ist natürlich nicht das Gleiche wie im Stadion. Und gerade bei FC Union bin ich auch sicher, dass die Stadion weiterhin voll haben werden. Aber der ein oder andere wird schon umschalten müssen. Ob das jetzt bedeutet, dass der Sport nicht so hoch geschätzt wird? Ich würde sagen, es ist einfach das, was die Menschen als erstes flexibel haben. Die Miete können sie nicht einfach verzichten. Sie können nicht ein Zimmer abschließen und sagen dem Vermieter, ich möchte jetzt nur noch für ein Zimmer weniger die Miete zahlen. Sie haben so viele Dinge, die einfach fix sind und die Ausgabenposten, die variabel sind, dazu gehört halt dann auch die Kultur oder der Sport.
Kommen wir nochmal zu den Sportvereinen zurück. Vor 2 Jahren, als es die ersten Corona-Wellen gab, waren die Rufe nach staatlicher Unterstützung relativ schnell laut geworden. Es gab dann auch staatliche Unterstützung für die Profivereine. Erwarten Sie sowas auch in diesem Jahr wieder?
Das ist jetzt noch ein bisschen zu früh, weil wirklich keiner so richtig weiß, wie das die Sportvereine belasten wird. Aber wenn die ersten Rechnungen da liegen, das überzeugend dargeboten werden wird, und da habe ich keinen Zweifel, dann wird man auch hier über Hilfspakete nachdenken müssen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Freiluftsportarten, und da zähle ich jetzt mal Fußball dazu, etwas weniger trifft als die Hallensportarten, die also heizen müssen. Das ist wahrscheinlich der Schwimmverein stärker betroffen als vielleicht der Fußballverein.
Bevor wir noch kurz über den Breitensport sprechen, will ich Sie gerne noch auf ein anderes Thema ansprechen. Diese Energiekrise, die sich da abzeichnet, geht ja einher, auch in der öffentlichen Debatte, mit eben einem intensiveren Nachdenken über den Klimawandel und die Klimakrise. Viel wird jetzt schon auf Nachhaltigkeit angelegt, viel wird eben jetzt schon überlegt, ob man das wirklich noch braucht. Auch in der Fußball-Bundesliga stellen sich Manager die Frage, Ilja Kenzig vom VfL Bochum, eben bei uns auch hier im Deutschlandfunk, ob man zum Beispiel noch Flutlicht am Nachmittag braucht, um einfach noch bessere Fernsehbilder zu produzieren. Erleben Sie auch so ein Umdenken auch im Sport, dass da Klimabewusstsein noch viel mehr in den Vordergrund rücken wird?
Ja, das ist in allen gesellschaftlichen Bereichen. Das ist auch das, was die Ökonomen sozusagen als das fast Gute an der Sache ansehen, dass diese hohen Preise bei dem einen oder anderen dazu führt, dass er sich fragt, muss er die Brötchen mit dem Auto holen oder kann er das vielleicht mit dem Fahrrad machen? Und so gibt es im Sport auch genau diese Gedanken, die Sie gerade erwähnt hatten. Sie wissen, dass zum Bedauern einiger die Schwimmbäder um 1 Grad heruntergedreht werden sollen mit der Temperatur. Überall fängt man jetzt an nachzudenken.
Der Profisport, die Sportindustrie, wenn man sie so nennen kann, ist das eine. Dann gibt es aber auch den großen Teil des Breitensports mit Millionen von Mitgliedern. Sie haben gerade schon die Schwimmbäder angesprochen, wo man ganz physisch und konkret auch Auswirkungen spüren kann. Das dürfte gerade für den Breitensport und in Hallensportarten ein schwieriger Winter werden. Aber in jedem Fall, so viel kann man sagen, oder?
Ja, das, wie gesagt, die Hallensportarten werden wahrscheinlich am meisten leiden. Selbst wenn einige Sportvereine ihre Hallen nicht selber besitzen, die Hallenbesitzer werden, wenn es die öffentliche Hand ist, werden über die ein oder andere kurz oder lang versuchen, diese Mehrkosten zu überwälzen. Wahrscheinlich sind noch die am besten dran, die eine Halle von der öffentlichen Hand leihen, weil die werden wahrscheinlich am zögerlichsten sein, das an die Sportvereine weiterzugeben. Aber diejenigen, die ihre Bootshäuser besitzen oder ihre Sporthallen selber besitzen, die werden als Erste die Probleme haben.
Ökonom und Olympiasieger Wolfgang Männig im Deutschlandfunk mit seinen Einschätzungen zur Energiekrise und den möglichen Folgen für den Sport. In Sport am Samstag kommen wir jetzt zum Volleyball. Im letzten WM-Gruppenspiel musste sich die deutsche Mannschaft klar mit 0:3 gegen Slowenien geschlagen geben. Der Turniermodus wollte es so. Heute im Achtelfinale war direkt wieder Co-Gastgeber Slowenien der Gegner. Diesmal das Ergebnis 1:3. Am Telefon ist Sportdirektor Christian Dünnes. Guten Abend.
Guten Abend zusammen.
Sie wollten, haben Sie gesagt, sich besser verkaufen, eine Leistungssteigerung sehen und Slowenien in Bedrängnis bringen. Sind Sie dann mit dem 1:3, zumindest was das angeht, zufrieden?
Auf jeden Fall haben wir eine Leistungssteigerung gesehen, so viel kann man sagen. Wir waren auch im ersten Satz bis Mittelsatz bis vorne, haben uns dann aber genauso im ersten Spiel auch immer wieder zwei, drei Minuten Postzeiten gegönnt, in der Hinsicht, dass wir ein, zwei, drei Punkte hintereinander nicht gemacht haben, eine kleine Serie kassiert haben, also Männervolleyball schon relativ viel. Und dann spielt natürlich Slowenien vor so einer Kulisse auch unglaublich auf. Das war eine Stimmung, das habe ich als Spieler sehr selten erlebt. Ja, das war wirklich ein richtiger Heimvorteil für die Slowenen. Und da müssen wir jede Chance nutzen. Und wir haben leider nicht jede Chance genutzt. Haben es aber, wie Sie auch schon sagten, deutlich, deutlich besser gemacht als im ersten Spiel.
Das heißt, man muss am Ende dann konstatieren, es war einfach nicht mehr drin gegen Slowenien?
In Slowenien, mit dem Sommer, den wir hatten, war nicht mehr drin. Wir hatten einen Sommer, wo wir die erste Hälfte ohne 6 Stammkräfte auskommen mussten. Am Ende war es jetzt noch ohne 2 Stammkräfte. Die anderen 4 sind zur WM-Vorbereitung dazugekommen, waren aber teilweise dann auch nicht mehr in Form zu bringen bis zum Start. Wir haben es nicht im Jahr im Sommer gehabt, haben, denke ich, das Beste daraus gemacht und müssen jetzt auf den nächsten Sommer gucken, dass wir den sehr gut vorbereiten. Also ich würde erstmal 7 Monate in die Vereinssaison gehen. Hier lag auch ein Problem, dass einige Spieler nicht fit aus der Vereinssaison zurückgekommen sind. Das können wir uns im nächsten Sommer nicht erlauben, weil der wird noch voller werden als der bisherige.
Sie mussten ja jetzt zweimal direkt hintereinander gegen Slowenien spielen. Bei der WM macht dieser Modus mit dieser Art Setzliste in Ihren Augen Sinn?
Nein, der macht keinen Sinn. Das hätte ja passieren können, wenn Slowenien eigentlich Erster geworden wäre. Aber Slowenien hat als Heimmannschaft, genauso wie Polen, sind auf 1 und 2 gesetzt worden. Das ist unsportlich aus meiner Sicht. Zweite Sache ist, wir hatten eine sehr schwere Gruppe und in der Hinsicht waren wir dann doch ein bisschen auch benachteiligt. Mit Olympiasieger Frankreich und Vize-Europameister Slowenien. Und diese verlorenen Spiele, diese Punkte, die man da verloren hat, die zieht man ja dann auch im Abschlussranking mit sich. Das heißt, wir werden nur 15. werden, hätten aber von unserer Qualität her aus meiner Sicht zumindest auf Platz 10 kommen können. Selbst so, wie wir hier gespielt haben, was nicht in unserem Leistungsoptimum war.
Jetzt waren Sie im Achtelfinale. Vor 4 Jahren haben Sie die WM gar nicht erst erreicht. Und vor 8 Jahren gab es den größten Erfolg, sensationell Bronze. Wo würden Sie sagen, stehen Sie denn jetzt so international? Ist das erstmal wieder ein Erfolg, dass es zumindest das Achtelfinale war?
Also mit Rang 15 kann man mit der Gruppenauslosung ganz zufrieden sein. Aber grundsätzlich sehe ich uns weiter vorne. Ich denke, dass wir Platz 10 realistisch erreichen könnten. Platz 12 in dem Turnier hier hätten oder in einer normalen Weltmeisterschaft mit einem anderen Modus hätten erreichen müssen.
Danke an Christian Dünnes, Sportdirektor des Volleyballverbands, zum WM-Aus im Achtelfinale gegen Slowenien. Danke für Ihre Zeit. Und wir kommen zum Radsport. 44 Jahre ist es her, dass ein Belgier eine große Rundfahrt gewinnen konnte. Und jetzt bei der Vuelta könnte diese Durststrecke reißen. Gesamtführender ist der erst 22 Jahre alte Remco Evenepoel. Aus Spanien, Tom Ostroff.
Eine blaue Plastikwanne wird nach schweren Etappen aus dem Teambus von Quickstep Alpha Vinyl geholt. Eiskaltes Wasser wird eingefüllt, auch ein paar Eisbrocken zerhackt. Und dann setzt sich Remco Evenepoel in voller Montur ins Kältebad. Eine beliebte Regenerationsmethode im Hochleistungssport. Kaum hüfthoch ist die Wanne. So schmal, dass sich der schlanke, 1,71 Meter große Athlet gerade so dort niederlassen kann. Aber sie erfüllt ihren Zweck. Durch den Kälteschock wird die Durchblutung angeregt. Die im Anschluss an die Abkühlung erweiterten Blutgefäße ermöglichen einen besseren Abtransport von Abfallprodukten des Energiestoffwechsels, die durch hohe Belastungen zuvor hervorgerufen wurden. Evenepoel will diese Spanien-Rundfahrt unbedingt gewinnen. Das spürt man.
I'm a winner and I always want to do better.
Ich bin ein Siegertyp und ich will immer besser werden. Das sagte er schon 2019. Da war der frühere belgische Auswahlfußballer noch ganz frisch im Radsport, galt allerdings schon als Superstar. Schließlich hatte er fast jedes Rennen, zu dem er antrat, gewonnen. Der Vergleich war sehr schnell zur Hand, zu Eddy Merckx, seinem berühmten Landsmann. Seine Kraft erinnert tatsächlich etwas an Merckx. Kaum jemand im Peloton kann so hohe Wattzahlen treten wie Evenepoel. Schon mit 19 gewann er die Klassiker San Sebastian, eines der wichtigsten Eintagesrennen des Jahres. Vor 2 Jahren aber die abrupte Karriereunterbrechung. Evenepoel stürzte bei der Lombardei-Rundfahrt von einer Brücke. Er zog sich einen Beckenbruch und eine Lungenprellung zu. 8 Monate konnte er keine Rennen fahren. Und auch das Comeback beim Giro d'Italia 2021 gestaltete sich schwierig. Erschöpft stieg der Belgier vorzeitig aus. Auf diese Vuelta aber hat er sich meisterhaft vorbereitet. Er nahm ab, um besser die Berge hinaufzukommen und verlor dabei aber kaum an Explosivität. Seit Tagen fährt er im roten Trikot des Führenden und auch einen Sturz auf der 12. Etappe nahm er gelassen hin.
Ja, mein Bein hat was abbekommen, aber mein Rad sieht viel schlimmer aus. Es war eine rutschige Kurve, auch die Motorräder rutschten weg. Ich wollte die Kurve schneiden, aber das war ein bisschen zu heftig. Entschuldigung für diese Worte, aber scheiße, passiert eben.
Sorry for my words, but shit happens.
Überhaupt wirkt er tiefenentspannt, lässt nichts von dem gewaltigen Druck erkennen, der doch auf ihm lasten muss. Der letzte Grand Tour-Sieg eines Belgiers ist mittlerweile 44 Jahre her. Doppelt so lange, wie Evenepoel alt ist. 1978 gewann Johan de Moink den Giro d'Italia. Evenepoel soll nun in Spanien nachlegen. Deshalb ist die belgische Reporterschar für Vuelta-Verhältnisse auch riesig. Und der Jungstar liefert ihnen immer wieder neue Geschichten. In den Bergen ist er der Stärkste. Im Zeitfahren deklassierte er förmlich seine Konkurrenz. 48 Sekunden lag der zweitplatzierte Primož Roglič zurück. Der Slowene, immerhin dreifacher Vuelta-Sieger, wirkt nicht, als glaube er selbst noch daran, Evenepoel bezwingen zu können.
Wir werden sehen. Ja, mir ging es etwas besser und hoffentlich kann ich noch zulegen.
I can improve, yeah, a bit.
Kampfansage geht anders. Evenepoel hingegen schöpft aus seiner Dominanz noch weitere Kraft. Auch mental scheint er der Konkurrenz überlegen.
Der Druck ist weg. Ich habe eine Etappe gewonnen. Jetzt ist das ganze Team super selbstbewusst. Jeder bringt so großartige Leistungen. Nun müssen wir kämpfen, um das Trikot zu verteidigen und es nach Hause, nach Wevelgem zu bringen.
Zum Hauptsitz seines Rennstalls Quickstep Alpha Vinyl. Die größte Gefahr für Evenepoel scheint Corona zu sein. Schon 22 Profis stiegen wegen eines positiven Tests aus. Mindestens einer, der an fünfter Stelle platzierte, Spanier Juan Ayuso, darf als symptomfreier Infizierter weiterfahren. Auch Evenepoel verlor bereits einen Helfer wegen Corona. Und auf den unter Sturzverletzungen leidenden Weltmeister Julien Alaphilippe muss Evenepoel auch verzichten. Eine Woche vor dem Finale in Madrid liegt Evenepoel aber schon deutlich vorne, kann sich jetzt aufs Reagieren beschränken. Ein paar Mal noch ins Eisbad, dann ist die belgische Sieglosserie bei großen Rundfahrten wohl beendet.
Heute allerdings musste er zum ersten Mal federn lassen beim Etappensieg von Richard Carapaz. Verlor er auf seinen ärgsten Verfolger Primož Roglič und ist jetzt noch eine Minute 49 vorne. Wir kommen zur Formel 1. Im niederländischen Zandvoort holte sich der Lokalmatador die Pole Position. Jens Gedeon berichtet.
Die erst 17. Pole Position in der Karriere des Titelverteidigers und WM-Spitzenreiters. Max Verstappen setzte sich vor heimischem Publikum in Zandvoort mit nur 200stel Sekunden Vorsprung gegen Ferraris besten Charles Leclerc durch. Qualifikationsplatz 3 ging ebenfalls an die Roten. Carlos Sainz will dann im Rennen die Fahrer in der ersten Reihe unter Druck setzen. In Bestform hat sich Mick Schumacher im Haas-Ferrari präsentiert, Platz 8 für den besten Deutschen. Enttäuschend dagegen das Abschneiden von Sebastian Vettel. Der Aston Martin-Pilot qualifizierte sich nach einem Fahrfehler nur für den vorletzten Startplatz.
Und ganz am Ende dieser Sendung kommen wir jetzt noch zu den Sommerspielen von München 1972, die sich in diesen Tagen zum 50. Mal jähren. Vor dieser Sendung konnte ich mit einem sprechen, der bei der Eröffnungsfeier als Träger der olympischen Fahne eine Rolle hatte. Gunter Thiersch, vielen bekannt als langjähriger ZDF-Wettermoderator. 1968 war er als 14-jähriger Steuermann des Deutschlandachters in Mexiko dabei und gewann Gold und bekam deshalb diese Fahnenträgeraufgabe in München. Ob die Eröffnungsfeier ein ganz besonderer Tag in seinem Leben war, wollte ich dann von ihm wissen.
Na, es ist ein sehr bedeutender Moment, das ist richtig. Also ich muss sagen, das war natürlich schon ein bewegender Moment, wenn man dann so mit 7 weiteren Ruderern, wir waren ja zu 8, die Flagge reingetragen haben, dann so über diese Bahnen läuft und der Applaus aufbrandet, das ist dann schon etwas Besonderes, natürlich. Und das war so die Leichtigkeit dieser Spiele, die man da auch ein bisschen spürte.
Wie haben Sie das denn damals erlebt, so eine olympische Eröffnungsfeier? Man kann sie sicherlich nicht vergleichen mit den großen Shows, die es ja inzwischen geworden sind. Wie war das damals für Sie, im Stadion zu sein als 18-Jähriger?
Naja, das ist dann schon etwas Besonderes. Ich liebe diese großen Ereignisse, ja. Also diese Zuschauer, und ich erlebe selber gern Sport, wie jetzt auch die European Championships in München. Das war ein großartiges Ereignis. Und wenn ich daran zurückdenke, als 18-Jähriger, Ich glaube, 3 Wochen waren wir in München. Wir hatten ja vorher die Proben, mussten zur Musik diese Flagge eintragen, damit sie dann rechtzeitig zum Ende der Musik tatsächlich oben auf dem Fahnenmast war. Das war dann schon irgendwie so ein ganz besonderer Moment. wo man dann merkte, auch welche Bedeutung das auch hatte. Denn vorher war es eigentlich ja so, dass diese Flagge nur durch Militär oder Soldaten oder Polizisten reingetragen wurden bei anderen Olympischen Spielen. Das war, hat sich in München halt geändert. Da hat man dann gesagt, okay, wir nehmen Zivilisten, in diesem Fall eben den Olympiasieger von 1968, den Deutschlandachter. Das ist schon ein großartiger Moment, der allerdings auch so seine kleinen Schattenseiten hatte. Wir haben also das wunderbar geprobt und mehrere Male und es hat immer gut geklappt. Die Fahne war immer dann oben, wenn die Musik zu Ende war. Aber während der Eröffnungsfeier dann waren wir also an dem Fahnenmast zwei direkt dran. Wir standen drumherum und dann haben wir diese Fahne hochgezogen, einer von uns. Und dann haben wir anderen schon gemerkt, der ist ein bisschen langsam, die Musik ist gleich zu Ende und haben dann gesagt, komm, jetzt versuch mal ein bisschen schneller zu ziehen. Aber der hat sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Und dann war die Musik zu Ende und die Flagge hing also 1,50 Meter unterhalb der Spitze. Das hat dann irgendwie kein Kommentator erwähnt. Auf jeden Fall am nächsten Tag war sie dann ganz nach oben gezogen. Das war so unser kleiner Fauxpas, den wir uns geleistet haben dabei.
Ist das auch nach wie vor so, dass dieses Ereignis München Sie in Ihrer Sicht auf große Sportereignisse, auf Olympia geprägt hat?
Nein, eigentlich im Nachhinein. Also ich habe eine Sicht auf den Sport, der war sehr unterschiedlich. Also mit 14, 18, da war ich ja so mehr oder minder so angepasst, habe das mitgemacht, was man machen musste und so weiter. Und war dann eigentlich in den 70er Jahren, als ich mit dem Studium begann, dem Leistungssport sehr kritisch gegenüber eingestellt. Weil ich hatte natürlich irgendwie so mitgekriegt, also Doping war ein Thema. Ja, das war in Mexiko ein Thema, das war in München ein Thema. Und von daher habe ich gedacht, oh Gott, nee, dieser Leistungssport, das ist irgendwie nix.
Das heißt, es war Ihnen bis dahin noch gar nicht direkt begegnet?
Nein, natürlich nicht. Also Sie meinen Doping, oder?
Ja, genau. Mhm.
Nein, natürlich nicht, weil wir natürlich die Ruderer in den, also zumindest unser Achter in, oder der, das Doping in den 60er Jahren war ja gar kein Thema. Ja, das kam auf. Und die Devise damals war ja, na gut, was deine Leistung steigern kann, das machst du. Ja, aber ich weiß, dass unser Achter diese Mittel nicht genommen hat. Also das ist eindeutig. So, aber bei anderen Sportarten habe ich das natürlich gesehen, wenn Leute plötzlich, die schlank waren, 4 Jahre oder 2 Jahre vor den Olympischen Spielen in Mexiko, plötzlich hinterher aussahen wie ein Pfannkuchen. Anabolika war da schon das Thema. So, also meine Haltung war sehr kritisch in den 70er bis Mitte der 80er Jahre und ich habe immer teilweise das eben auch abgelehnt. Das hat sich aber total geändert dann, weil ich gemerkt habe, für eine Gesellschaft, für den Breitensport ist Leistungssport unheimlich wichtig. Und ich halte deshalb auch heute für sehr wichtig, dass wir große Sportereignisse haben, dass wir Olympische Spiele haben. Und ich war immer ein Verfechter, dass wir versuchen, die Olympischen Spiele nach Deutschland zu holen. Hamburg zum Beispiel, ein Achterkollege, Horst Mayer, hat sich sehr engagiert in Hamburg. Ja, und dann hat man das halt so ein bisschen verkackt. Also das muss ich echt sagen, das war sehr schade. Aber ich bin erfreut über die jetzige Diskussion nach München jetzt bei den European Championships, dass man versucht, wieder eine Diskussion anzugehen und zu sagen, okay, können wir uns das leisten, können wir das machen und wie machen wir das?
Gunter Thiersch, Olympiasieger von 1968, über seine Erinnerungen an die Eröffnungsfeier von München vor 50 Jahren. Morgen übrigens spricht Marina Schweizer in unserem Sportgespräch mit der erfolgreichsten deutschen Sportlerin der Tage von München, mit der Turnerin Karin Büttner-Jans. Und das war Sport am Samstag mit Matthias Friebe. Frankfurt gegen Leipzig, 3:0, gerade Tuta erhört für Frankfurt. Den Spielbericht hören Sie dann ab 22:50 Uhr in Sport aktuell. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Abend.